Fenster auf.
Frische Gedanken in die Schule.
Der Podcast von Care für Schulen.
Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Fenster auf, frische Gedanken in die Schule. Der Podcast der KiWi-Projekte von Care für Lehrkräfte. Mein Name ist Lisa Brinkmann.
Und ich bin Vincent Müller und bei uns ist heute Nadire Biskin. Sie ist Journalistin und Lehrerin und seit Februar ist sie jetzt auch offiziell Romanautorin. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch von mir nochmal vielen Dank, dass du dabei bist, Nadira. Und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren und direkt in unser heutiges Thema mit dir starten. Wir möchten mit dir über das Thema Empowerment an Schulen sprechen. Und wir wollen dabei vor allem den Fokus legen auf SchülerInnen mit Flucht oder mit Migrationsgeschichte. Inwiefern ist denn das ein Thema, was dich beschäftigt, Nadira?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Motivation und Zufall, in Anführungszeichen. Vermutlich, weil ich Lehrerin bin, aber auch, weil meine Figur in meinem Roman mit geflüchteten jungen Menschen Berührung kommt. Hinzu kommt, dass ich selbst als marginalisierter Mensch quasi auch in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo es viele marginalisierte Menschen gab und auch Menschen mit Fluchthintergrund. Daher war das ganz klar gewesen, dass das für mich irgendwie ein Thema ist.
Ja, du sprichst gerade schon an, das Thema Empowerment, auch in deinem Buch Ein Spiegel für mein Gegenüber. Da geht es ja auch um eine junge Referendarin aus Berlin, die türkische Wurzeln hat und dann findet sie ein geflüchtetes Mädchen und nimmt es bei sich auf. Wie spielt Empowerment bei dir im Roman eine Rolle, würdest du sagen?
Ich würde sagen, immer wenn Marginalisierte in einem Buch vorkommen, wie in meinem Buch, spielt Empowerment eine Rolle. In meinem Roman gibt es die Weddinger Bildungsaufsteigerin Huzur. Sie macht ihr Referendariat, also sie ist Lernende und Lehrende. Und sie begegnet Hibba, einem jung geflüchteten Mädchen. Ich würde sagen, dass das Ende des Buches, was ich nicht verraten werde, und die Widmung auf jeden Fall direkt empowernd sind. Und dazwischen, was dazwischen passiert an Handlungen, an Begegnungen, aber auch an Sprache, all das stellt die Frage, wie Empowerment gelingen kann und wie sie auch scheitern kann. Die Momente gehören auch dazu.
Ich habe hier zufälligerweise dein Buch gerade vor mir liegen und kann da drin mal blättern. Du hast gerade schon gesagt, die Widmung, die ist empowernd. Da steht für SchülerInnen in Klammern NDH und für angehende LehrerInnen in Klammern NDH. Was heißt das? Warum ist das empowernd?
NDH ist eine Abkürzung für nicht-deutsche Herkunftssprache, offiziell. Sie wird aber auch synonym verwendet für nicht-deutsche Herkunft. Und im Berliner Bildungssystem werden Schüler damit markiert. Eigentlich wollte man damit Sprachförderung betreiben, aber man weiß mittlerweile auch, dass das nicht nur mit der Herkunftssprache zusammenhängt. Und es ist so ein bisschen wie, ich glaube, das Wort Gangster, eigentlich ist es negativ konnotiert, ja, weil man sich selbst aber so bezeichnet, ne? Oder Bitch, darf man das sagen hier? Weiß ich nicht. Lehrer hören zu, LehrerInnen. Und deswegen dachte ich, okay, wir nehmen jetzt diesen Marker und wir empowern uns. Also wir sagen, ja, nicht NDH, ja, wir sind NDH und das ist okay und es ist gut so.
Ich habe auch noch ein anderes Zitat aus deinem Buch dabei, um da nochmal inhaltlich auch einzusteigen. Mhm. Ich lese es mal ganz kurz vor. Ich habe es etwas zusammengefasst. Das Zitat lautet wie folgt. Huzur steckte als Frau, Arbeiterkind und mit türkischen Wurzeln in drei Schubladen mit dem Label unterer Durchschnitt. Folglich musste sie Überdurchschnittliches leisten. Sie konnte nur fallen oder auffallen, wobei Letzteres ihr zu einem Platz in der durchschnittlichen Mitte verhelfen würde. Das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht. Würdest du sagen, dass Empowerment gegen so dieses Schubladendenken und so diese Fremdeinwirkungen hilft, mit der sie zu kämpfen hat?
Das Bewusstsein, dass es Schubladen sind, wird ihr auf jeden Fall weiterhelfen, weil sie dann daran erkennt, wie banal die Welt eigentlich gestrickt ist und dass man das nicht so ernst nehmen darf. Gleichzeitig ist eben diese Einschätzung, wie sie auch positioniert ist und wodurch sie positioniert ist, also dass sie sich nicht nur als Individuum betrachtet, auch das ist Teil des Empowerments, würde ich sagen.
Also das ist irgendwie total spannend, finde ich, wie du dieses Thema Empowerment auch schon in deinem Buch aufgreifst. Wir wollen jetzt mal noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und konkret uns mit dem Thema Empowerment in Bezug auf SchülerInnen mit Flucht oder Migrationsgeschichte beschäftigen. Was bedeutet denn in diesem Zusammenhang Empowerment konkret?
Ja, wenn ich da zum Beispiel an die SchülerInnen meiner Romanfigur denke, die kommen ja auch im Buch vor, dann bedeutet das schon mal auf repräsentativer Ebene die Existenz einer Lehrerin wie Huzur Empowerment. Ja, das ist ganz klar. Sie hat eben einen ähnlichen Hintergrund, zumindest wird das von außen so betrachtet. Und Huzur ist nicht unfehlbar. Ja, es gibt sie und sie steht am Lehrerinnenpult. Sie ist aber nicht perfekt. Die Schülerinnen erzählen ihr, vertrauen sich ihr an, was andere lernen. Anblank, das ist eine Art unausgesprochenes Versprechen, eine gute Basis für das Verständnis zwischen diesen SchülerInnen und Huzur. Das kann und es wird für Huzur natürlich zur Belastungs- und Zerreißprobe. Häufig ist man als LehrerInnen auf Kala auch alleine oder umgeben von totalen Tokens. Mit alleine meine ich natürlich nicht alleine, physisch allein im Raum, sondern man ist die einzige Person of color in diesem Raum. In der Ursprungsversion meines Buches kam daher übrigens auch ein Token vor. Es war nämlich ein Expat, der auch im Lehrerinnenzimmer war. Ja. Wichtig ist dabei auch zu erwähnen, ein bestimmter Hintergrund, das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass, wenn ich einen bestimmten Hintergrund habe, ich dann mit einem bestimmten Wissen auf die Welt gekommen bin. Es ist nur so, dass es eine gute Basis ist, man bestimmte Erfahrungen macht und diese Erfahrungen müssen aber auch natürlich nochmal interpretiert werden von uns oder dekodiert werden. Und alle anderen können da auch dazu lernen. Häufig wird dann nämlich die Person, die nämlich diesen Hintergrund hat, dann nochmal zu Beauftragten, inoffiziellen Beauftragten und alle anderen ziehen sich dann raus. Mhm. Ich glaube, dass, ja, also Verbündete braucht man ja auch in diesem Empowerment-Kontext. Ich möchte auch nochmal ergänzend sagen, wir sollten auch nochmal ein bisschen quasi aufpassen, das passiert mir auch immer wieder, den Begrifflichkeiten, weil es eine Art Homogenisierung natürlich auch ist, wenn ich jetzt von Empowerment spreche in Bezug auf Flucht und Migrationsgeschichte. Sie haben Überschneidungen natürlich, Flucht und Migration, und es gibt aber auch unterschiedliche Aspekte. Das kann, was die Selbstwahrnehmung anbelangt, der Fall sein. Das kann aber auch einfach juristische Hintergründe haben, rechtliche.
Wie ist das dann mit dem Empowerment? Also wenn wir das jetzt mal so ein bisschen aufdröseln, was würdest du sagen, jetzt mit einem geflüchteten Hintergrund, inwiefern ist für diese SchülerInnen Empowerment nochmal anders als für welche mit Migrationsgeschichte?
Ich würde sagen, sie sind im System einer der vulnerabelsten Gruppen, also auch diejenigen mit Migrationsgeschichte, mit rassifizierter Geschichte. Ja, und dann Flucht, das ist ja eine Art sehr akut. Es ist passiert, sie sind häufig traumatisiert von der Flucht, von all den Trennungen, sie suchen nach Halt. Hinzu kommt, dass sie jung sind, vielleicht auch noch in der Pubertät sind. Das heißt, Fragen wie, wer bin ich, was darf ich, was kann ich, was möchte ich, all diese Fragen, die stellen wir uns alle und die stellen wir uns auch ein Leben lang. Aber für SchülerInnen sind sie enorm wichtig und beeinflussen ihren schulischen Erfolg. Daher muss man quasi eine Art Schutz und Empowerment besonders für diese Gruppen anbieten.
Und inwiefern wäre das dann anders bei einer Migrationsgeschichte, die jetzt nicht mit Flucht zusammenhängt?
Ich würde sagen, das sind keine Gegensätze. Und auch übrigens, wenn die SchülerInnen deutsche SchülerInnen sind, das sind fluide und multiple Identitäten. Also man kann zum Beispiel Deutscher mit Fluchtgeschichte sein oder man kann Deutscher mit Migrationsgeschichte sein. Und um uns den Herausforderungen jener Gruppen vorstellen zu können, können wir uns beispielsweise einfach die Fragen stellen, die sich ja auch immer wieder überschneiden können. Können die Erziehungsberechtigten Deutsche, das ist bei Flucht und Migration, können beides gleichermaßen, aber sogar bei Deutschen mit Migrationshintergrund, wenn ich offiziell nach der Definition Deutsche mit Migrationshintergrund und es kann sein, dass meine Eltern nicht gut Deutsch können. Oder verstehen Sie die Bildungssprache auf der Homepage der Schule? Sind die SchülerInnen alleine, unbegleitet in Deutschland? Sind sie traumatisiert oder sind sie krank? Haben sie ihrem Alter entsprechend Schulerfahrung oder haben sie einen Förderbedarf, zum Beispiel eine Art Lernbehinderung oder was das Lesen anbelangt, emotional? Sind ihre Eltern gesund oder müssen diese Kinder diese Eltern zu Terminen bringen oder sie zu Hause nochmal pflegen? Haben Sie Eltern, die Forderungen an das Schulsystem stellen? Und da würde ich sagen, dass deutsche Eltern ohne Migrationshintergrund das definitiv mehr machen und das Ganze auch kritisch hinterfragen. Oder sind sie halt total eingeschüchtert, was ja bei Huzurs Vater auch der Fall ist. Ja, der hat das ja vom Behördengang, der ist ja beim Jobcenter und danach geht er nicht zum Elternabend. Und wir wissen ja, dass es auch diese Vorurteile gibt, dass Eltern mit Migrationshintergrund und mit Fluchthintergrund sich nicht um die Kinder kümmern. All das, glaube ich, Wenn wir das wüssten, wenn wir die Empathie dafür hätten, für diese Umstände, dann würde da Schule für alle schöner und einfacher sein und auch erfolgreicher.
Ja, das ist total interessant, wie du das auch nochmal herausstellst, welche unterschiedlichen Bedürfnisse es da auch einfach geben kann. Wie wäre denn da deine Ansicht in Bezug auf Empowerment bei SchülerInnen? Ist das so, dass das immer aus sich selbst herauskommen muss? Also kann man sich selbst empowern oder kann man eher andere empowern? Wo kommt das daher aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, ich kann mich empowern, indem ich ein positives Selbstbild habe. Und das bekomme ich aber auch beeinflusst von der Fremdwahrnehmung. Die Fremdwahrnehmung kann ich selbst schwierig beeinflussen. Daher ist es notwendig, sich selbst anhand eigener Kriterien zu wertschätzen. Also unabhängig davon, was für die anderen wichtig ist. Andere empowern wiederum bedeutet für mich auch ein Stück weit, mich selbst zu empowern. Es tut ja meinem Selbstbild gut, wenn ich als Lehrerin feststelle, dass ich anderen Menschen keinen Schaden hinzufüge und sogar sie auf ihren Weg begleite, auf ihrem Weg nach vorne, nach oben, was auch immer ihr Ziel ist. Und gleichzeitig vereinen mit Schlagwörtern wie kennenlernen oder aufmerksam sein, das ist wichtig für Selbstempowerment und Empowerment von anderen Menschen. Also diese gute Selbsteinschätzung, wo stehe ich, was kann mein Ziel sein, wie realistisch ist das Ganze?
Sich selbst zu empowern funktioniert ja auch gerade ein Stück weit deswegen, weil man von seinem Umfeld ja vielleicht ein bestimmtes Bild von sich aufoktroyiert bekommt und sich dem dann so emanzipieren muss. Würdest du sagen, dass das auch dann vielleicht so ein bisschen daran liegt, dass es halt so dieses Bild von außen gibt und du musst dann dich quasi empowern, eben weil andere das nicht tun.
Ja, das hast du schön gesagt, weil andere das nicht tun. Ja. Ich glaube, es ist auch dabei unheimlich wichtig, die Unvollkommenheit sich einzugestehen. Das ist ja etwas Menschliches. Und sich dabei auch als halb voll zu sehen. Ne? Man kennt das Bild ja mit Glas. Und das ist eine Form von Zärtlichkeit, natürlich nur, wenn man es sich auch leisten kann. Sonst verspricht man sich, okay, ich bin gerade nicht zart zu mich, leiste, ich erfülle die Anforderungen der dominanten Instanz und verzichte auf viel. Und später, vielleicht, wenn es möglich ist, belohne ich mich dafür. Ein gesunder Umgang, also mit Empowerment oder mit den Anforderungen des Gegenübers, das ist eigentlich auch, genau wie Gesundheit im Übrigen, abhängig von den Ressourcen.
Ja, auf das Thema Ressourcen kommen wir auch später noch mehr zu sprechen, vor allem auch insbesondere auf die Ressourcen der Lehrkräfte, weil die sind ja auch nicht unendlich. Mhm. Nadira, was sind denn aus deiner Sicht so unterschiedliche Ansätze von Empowerment für SchülerInnen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte? Was siehst du da so für Möglichkeiten?
Ich würde sagen, Schülerinnen und Schüler mit Fluchtgeschichte trauen sich oft nicht zu sagen, was sie sich zum Beispiel wünschen, was ihre Bedürfnisse sind. Hinzu kommt dann die Scham, bedingt durch die sprachliche Barriere, könnte man sagen. Man kann aber auch sagen, eben weil sie diese Vorstellung davon haben, wie Sprache zu sein hat, sie die Anforderungen von außen an sie kennen. Daher muss man sie da langsam reinführen, eine Meinung zu entwickeln, ihre Needs, also ihre Bedürfnisse und ihre Wants, denen bewusst zu werden. Beispielsweise kann man ihnen dann eine Auswahl anbieten, 4 Optionen, und dann lässt man ein Feld frei, wo sie dann komplett sich frei äußern können. Es ist wie eine Art Gerüst. Am Ende kann es auch so weit sein, also nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, dass man dieses Gerüst gar nicht mehr braucht, dass sie von vornherein einfach ihre Vorschläge machen. Was ich bei SchülerInnen mit Migrationsgeschichte beobachte, ist, sie unterschätzen sich ständig. Also sie haben keine Frustrationstoleranz. Ich höre ganz oft, ich schaffe das nicht, ich bin zu dumm dafür. Dementsprechend ungnädig sind sie mit sich und mit ihrem Umfeld. Ich versuche daher immer mit ihnen auch an ihrer Impulskontrolle zu arbeiten, zu sagen, nein, du gibst diese Arbeit jetzt nicht nach 20 Minuten ab und wir gehen das jetzt Stück für Stück durch. Das sind wichtige alltägliche Momente des Empowerments.
Das sind ja schon sehr schöne Beispiele für, wie Lehrkräfte auch dann Schülerinnen und Schüler empowern können durch solche kleinen Dinge, die du gerade gesagt hast. Und du hast jetzt auch schon angesprochen, du kennst das selber. Du bist ja nämlich auch Lehrerin von einer Willkommensklasse. Sag nochmal ganz kurz, was können wir uns unter einer Willkommensklasse eigentlich genau vorstellen und was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Also ich mache sehr unterschiedliche Erfahrungen, so wie jede Schulform und jede Schule eigentlich anders ist. ist das auch bei jeder Gruppe der Fall. Also jeder Jahrgang, und wenn man zwei Willkommensklassen hat in einem Jahrgang, dann sind die beiden auch nochmal unterschiedlich, weil die Zusammensetzung natürlich jedes Mal eine eigene Dynamik ist und auch mit jeder Lehrkraft in jeder Unterrichtsstunde sich auch nochmal ändert. Häufig wird aber gedacht, dass in Willkommensklassen nur Geflüchtete sind. Jedoch gibt es auch Schüler, die einfach neu in Deutschland angekommen sind. Jede Schule scheint auch irgendwie die Dinge anders zu handhaben. Also häufig stellt ein, würde ich sagen, der Übergang von der Willkommensklasse in die Regelklasse eine große Herausforderung dar. Die SchülerInnen sind verunsichert, ähnlich wie bei dem Übergang von Grundschule zu Oberschule oder von Oberschule zu Oberstufe. Also wer irgendwie auf Lehramt studiert hat, sich mit Bildungssoziologie beschäftigt hat, der weiß, dass Übergänge grundsätzlich eine Herausforderung darstellt, egal für wen. Die SchülerInnen möchten dann häufig auch nicht wechseln aus der Willkommensklasse in die Regelklasse.
Ja, und kann man sich gut vorstellen, dass das schwierig ist, dann der Übergang.
Ja, und die Lehrkräfte, die die besten Intentionen haben, stimmen dann zu. Es heißt dann Safe Space, kennt man ja das Wort oder den Ausdruck. Es ist aber eine Art Safe Space, wie SchülerInnen, die keine Gymnasialempfehlung bekommen. Und man sagt, ja, du könntest ja irgendwie, also das Ausprobieren, der Versuch ist es doch wert. Und dann lassen wir den fahren, aber wir fangen ihn auf. Das ist doch das Wichtige. Und dass man nicht gar nicht fällt quasi. Und es ist auch klar, dass der Wechsel wird nicht einfach sein. Der wird fordern. Aber die Frage ist eher, wie herausfordern statt überfordern. Hier setzt auch die Frage nach Empowerment meiner Meinung nach besonders ein. Häufig wissen nämlich die Regelklassenlehrerinnen gar nicht, dass sich beispielsweise am Anfang die Leistung verschlechtern können. Und es gibt aber mittlerweile Studien, die das auch zeigen, dass sich am Anfang des Wechsels in die Regelklasse das sich verschlechtert. Ich habe für mich auch festgestellt, dass ich ganz oft Being With anbieten kann. Also einfach dabei bin, ich reiche meine Hand, aber ich kann auch niemanden zu seinem Glück oder Erfolg zwingen. Was ja auch eine Art Supremacy oder Paternalismus, Maternalismus darstellt. Und das ist häufig gut gemeint, aber ist nicht der Sache dienlich. Ich lerne aber auch bei jeder Begegnung eigentlich und reflektiere mich, spreche mit Kolleginnen darüber, aber auch mit den SchülerInnen. Was kann ich besser machen? Ja, das heißt auch nicht, dass ich das jedes Mal so handhabe und jeden Tag so vorbildlich arbeite. Es könnte alles viel besser sein und hat Optimierungsbedarf, ist aber auch eben vom Faktor Zeit abhängig. Und Zeit ist auch in Schule, Zeitmangel, würde ich sagen, es wird groß geschrieben.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, es ist gar nicht so leicht, dann glaube ich, aus so einer Willkommensklasse rauszukommen. Ich glaube, jeder, der auch schon mal einfach eine reguläre Klasse gewechselt hat, damals in der Schule, ich erinnere mich da auch noch dran, das ist total schwierig. Da hat man dann ein starkes Umfeld, da hat man dann irgendwie Freundinnen und Freunde und auf einmal ist alles neu. Plus dann vielleicht auch noch hohe Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler. Was meinst du, wie kann man vielleicht so eine Brücke schlagen zwischen Willkommensklasse und Regelklasse? Was ist da vielleicht so die beste Methode?
Also ich würde sagen, es sollte eine inklusive Brücke sein, vor allem statt zum Beispiel einer integrativen Brücke. In Deutschland wird immer noch sehr viel von Integration gesprochen. Das bedeutet einfach immer als anders wahrgenommen zu werden, das andere Teil innerhalb der Gesellschaft. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall Sensibilisierung braucht für Willkommensklassenlehrerinnen und Fortbildung. Häufig sind das ja Menschen, die sehr gut Deutsch als Zweitsprache beibringen können, aber vielleicht keine pädagogische Ausbildung genossen haben. Das sind aber keine erwachsenen Menschen, das sind junge Leute und dann nochmal mit Fluchtgeschichte überwiegend. Und diese Fortbildung, dieses Wissen sollten auch die RegelklassenlehrerInnen haben. Das haben wir jetzt mit Behinderungen zum Beispiel, ne, dass die Schüler mit Behinderungen in den Regelklassen auch sind. Und das heißt, dass wir uns alle, auch wenn wir überfordert sind als Lehrkräfte, uns damit auseinandersetzen müssen. Und so müsste es auch sein mit SchülerInnen, die eben von dieser Willkommensklasse in die Regelklasse wechseln. Es sollte auch Besuche, gegenseitige Besuche geben. Betonung ist, liegt wirklich auf gegenseitige Besuche und keine Besuche wie in einem Museum oder in einem Zoo, sondern eher wie in einem Café oder gemeinsame Ausflüge, die man plant, gemeinsame AGs, die man besucht.
Ja, ich finde das auch gerade ganz interessant, dass du das mit der Inklusion quasi auch ansprichst, weil das ist ja tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder Thema war, irgendwie auch im Bildungsbereich. Wir brauchen mehr Inklusion und damit meint man eigentlich größtenteils SchülerInnen mit verschiedenen Beeinträchtigungen, aber dass Inklusion eben eigentlich alle mit einschließt, das wird einem auch erstmal so bewusst, wenn du das uns hier so sagst.
Ja, das ist nochmal was ganz anderes. Ich mag das auch. Diese Idee, dass oft natürlich so eine Zusammenführung von Regelklassen und Willkommensklassen dann, wie hast du es gerade gesagt, ein Museumsbesuch so dargestellt ist von so, ne, schaut mal hier, diese Kinder sind vielleicht anders als ihr, die haben andere Erfahrungen und wir gehen da jetzt mal hin und gucken uns das an. Und ja. Hingegen
aber
sollte man, glaube ich, das einfach... Genau. Haltet euch vielleicht ein bisschen zurück.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Wir haben ja jetzt natürlich auch gerade in den letzten Wochen und Monaten nochmal durch den Ukraine-Krieg mitbekommen, dass es quasi eine neue Fluchtbewegung gibt und dass ja auch jetzt viele Kinder vermutlich aus der Ukraine im deutschen Schulsystem angekommen sind. Ich weiß nicht, hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht?
Ich habe keine ukrainischen SchülerInnen in meiner Klasse gehabt und unterrichte momentan auch keine von ihnen. Aber das Thema, der Diskurs ist natürlich auf jeden Fall dabei. Also Fluchtmigration und die Veränderungen, die damit auch einhergehen. Also ich habe mir im Referendariat noch so oft gewünscht, zu thematisieren, wie wir mit Triggern umgehen. Und wir können nicht einfach über Migration, Flucht oder Rassismus sprechen und das abhaken, damit wir irgendwie kein schlechtes Gewissen mehr haben. Wir können auch niemanden zwingen, jetzt doch mal zu erzählen, wie das denn jetzt war in Moria und sonst irgendwo. Ich sage das aus meiner Erfahrung heraus, als jemand, die von Rassismus auch selbst betroffen ist. Und jetzt so langsam wird eben im Kontext vom Angriffskrieg auf die Ukraine, wird dann Trauma und Trigger so langsam thematisiert. Das finde ich auch super. Verlage bieten zum Beispiel Veranstaltungen zu Themen an. Ich habe letztens eine E-Mail dazu bekommen. Wir haben auch zu Beginn des Ukraine-Russland-Krieges von unserer Schulleitung eine E-Mail mit Material zum Krieg bekommen. Das fand ich super. Da dachte ich mir, aber auch gleichzeitig hat irgendwie so, warum haben wir das nicht schon längst zu Afghanistan, zu Türkei oder zu Nigeria bekommen? Zumal man ja schon von Menschen mit diesem Hintergrund immer eine Expertise erwartet. Also wie soll sich diese Expertise entwickeln, wenn die SchülerInnen keinen bildungsbürgerlichen Hintergrund haben, also zu Hause quasi nicht die Ressourcen haben, aber eben an der Schule das ja auch nicht thematisiert wird. Und klar kann ich als Lehrkraft Material erstellen, dieses Argument gibt es auch, aber es ist halt auch ein Zeitfaktor und ein ganz anderes Signal, wenn Material von oben zur Verfügung gestellt wird. Wir haben ja noch nicht mal ein Material irgendwie zum Anschlag in Hanau. Oder Mölln oder Rostock oder Lichtenhagen, ne, oder Schweigeminuten oder ähnliches, ist ja auch nochmal so ein Thema, was auch dazu kommt. Das heißt, also ich freue mich eigentlich über diesen Wandel sehr. Also ich denke, oh ja, geht da doch mit empathisch sein, offen sein, hier in Deutschland. Wir sind gar nicht so gefühlskalt, wie man immer behauptet. Nur gibt es die Ungleichheit. Häufig wird dann gesagt, ja, das darf man jetzt nicht ansprechen, das ist der falsche Zeitpunkt, um diese Ungleichheit anzusprechen. Ich verstehe dieses Gefühl auch. Ich glaube aber, man muss das irgendwie, diesen Impuls unter Kontrolle bekommen, weil wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Würde man es jetzt im Voraus thematisieren, heißt es, man ist voreingenommen. Spricht man es im Nachhinein an, dann wird es zu spät sein. Und diese Asymmetrien, diese Ungleichheiten führen zu negativen Gefühlen. Niemand vergisst ja das Unrecht, was einem angetan wird. Und Geflüchtete werden dadurch in Untergruppen separiert. Und dann entstehen innerhalb dieser Gruppen einfach Missmut, würde ich sagen.
Verständlich.
Ja, absolut. Und dieses Thema Willkommensklassen war ja auch 2015 schon mal irgendwie ein großes Thema. Bei der damaligen Flüchtlingskrise hast du da irgendwie jetzt nochmal so ein bisschen auch Unterschiede vielleicht gemerkt zu dem, wie es jetzt ist im Zuge des Ukraine-Kriegs?
Also man spricht vor allem nicht mehr von Flüchtlingskrise, glaube ich. Wobei ich schon damals dachte, dass es eher eine Krise für Deutschland ist als diese Fluchtbewegung. Und also man muss sozusagen, es gab ja schon immer Ausländerklassen. Ja? Also es war eine andere Bezeichnung, schon als mein Vater zur Schule gegangen ist in Deutschland, vor, weiß ich nicht, ich glaube über 30 Jahren, hat er so eine Klasse besucht. Und ich meine auch, als ich zur Schule ging, gab es auf der Hauptschule Ausländerklassen. Jetzt ist es eher so, dass es in allen Schulformen, also auch im Gymnasium gibt es Willkommensklassen. Es ist aber auch, wie gesagt, nicht so, dass jeder, der hier ankommt, in so eine Klasse reinkommt. Also es kann auch sein, dass die Eltern, man wartet länger in Berlin, meine ich, auf einen Schulplatz, dass die Eltern das Kind vielleicht am Goethe-Institut anmelden und das Kind schon einen A1-Kurs besucht und dann bestehen die Eltern darauf, dass das Kind in die Regelklasse kommt. Und dann, ja, schickt man das Kind in die Regelklasse, wenn dann natürlich noch Platz ist. Das ist im Zuge von Corona auch nochmal ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Also, ne, pandemiebedingt. Da entscheiden ganz viele. Wo es Regeln gibt, gibt es immer Ausnahmen. Das ist meine Erfahrung, was das Schulsystem und alle Systeme anbelangt.
In deinem Buch wird ja auch ein Flüchtlingsmädchen quasi aufgenommen. Das könnte man ja vielleicht sogar ein bisschen vergleichen, wie wenn jemand, ne, ins Schulsystem oder in so eine Regelklasse aufgenommen wird. Und da ist es ja auch so, dass du sagst, sie stellt keine Fragen zur Vergangenheit. Sie fragt gar nicht, was ist passiert, wo kommst du her? Und das ist ja auch vielleicht dann so ein bisschen dein Ansatz, den du gerade beschrieben hast. Oder können sich da Lehrerinnen und Lehrer vielleicht was von abgucken, dass man dann zum Beispiel nicht nochmal retraumatisierende Fragen stellt, sondern ja die Person selber entscheiden lässt, was sie von sich preisgeben möchten?
Genau. Also immer ein offenes Ohr haben, aber auch nicht übergriffig werden. Also ich meine, wir leben ja auch in einem Land, wo man irgendwie, keine Ahnung, nicht mal nach dem Gehalt fragen darf. Ja, nach einem ganzen Tag.
Stimmt. Darüber redet man nicht. Ne?
Genau, aber irgendwie soll man dann sowas Traumatisierendes erzählen. Man wurde doch auch nicht von jemandem, der sexuelle Übergriffe erlebt hat, sexualisierte Übergriffe erlebt hat, sagen, jetzt erzähl doch mal, wie es war. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass man sich das wie so eine Reise vorstellt. Also diese unterschiedlichen Erfahrungen von irgendwo wegbewegen. Die meisten haben ja auch Fernweh und die haben vielleicht aber Heimweh, die dort gerade angekommen sind. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, wo eben bei Huzur, weil sie selber die Fragen gar nicht so gestellt bekommen möchte und sie selber nachts wach im Bett liegt und sich fragt, wie kann ich darauf gut antworten? Und die Antworten sind häufig auch nicht ja, nein. Also sind keine Ankreuzantworten, weil komplexe Geschichten, auch schon allein unser Wording ist ja dahingehend irgendwie, hat Verbesserungsbedarf. Und das ist ganz klar, dass nett gemeintes Interesse manchmal auch einfach übergriffig sein kann.
Und man muss mit den Antworten natürlich dann auch irgendwie umgehen können. Ja. Das heißt, wenn jemand eine traumatische Geschichte erzählt, reicht es ja vielleicht nicht am Ende zu sagen, ah, alles klar, wir machen jetzt weiter mit Mathe, sondern das ist dann ja auch wirklich eine größere Sache, da irgendwie ausgebildet zu sein, um damit irgendwie umzugehen.
Ja, das ist mit Sicherheit auch ein Thema.
Ja, und vor allem auch natürlich kann es auch retraumatisierend sein für LehrerInnen mit Fluchtgeschichte oder Migrationsgeschichte oder rassifizierte LehrerInnen, die irgendwie einen Bezug dazu aufbauen können. Ja, und wie unterrichtet man dann auch danach weiter? Was für Tools hat man? Schule ist eigentlich, also das Referendariat, die Ausbildung ist nicht auf vulnerable Menschen ausgerichtet, seien es Lehrkräfte als auch SchülerInnen.
Mhm. Ja. Nadira, du schreibst in deinem Buch aus der Sicht einer Referendarin, du bist auch selber Lehrerin, du kennst die Schule, du kennst die Schule auch als Institution. Was würdest du sagen, inwiefern kann denn die Schule ein Raum für Empowerment sein oder auch bieten?
Ach, ich würde sagen, jeder Raum und zu jeder Zeit hat man die Möglichkeit zu empowern. Die Schule ist dann natürlich aber ein besonderer Ort, da sie ja eben zu Erwachsene oder Heranwachsende, zu mündigen Bürgern erziehen möchte. Und das ist auch der Erziehungsauftrag der Schule. Das haben sie sich auf die Fahnen geschrieben. Und um das zu erreichen, muss man sich auch Empowerment auf die Fahne schreiben. Leider sieht die Realität eben anders aus. Man denke da nur irgendwie an die ganzen Tweets, die vor ein paar Jahren im Rahmen von MeToo zum Thema Rassismus irgendwie in Deutschland getweetet wurden, wo Diskriminierung, also das Gegenteil von Empowerment, stattgefunden hat. Und das haben die ja, das waren erwachsene Menschen, das waren erfolgreiche Menschen und sie haben sich alle daran erinnern können. Aber es zeigt eben auch, dass es ja eine Art Verletzlichkeit gab, also eine Art Offenheit. Und da, wo es Offenheit gibt für Verletzungen, da gibt es eigentlich auch Offenheit für Heilung. Und das ist ja Teil von Empowerment. Es ist auf jeden Fall aber auch Luft nach oben.
Das sowieso immer. Ich glaube, das können wir als Umbrella für diese Folge, es ist immer Luft nach oben. Aber wo werden denn schon zum Beispiel gute Strukturen in der Schule gegeben, die vielleicht Empowerment antreiben oder die halt dann eben SchülerInnen empowern?
demokratische Momente, diskursive Momente in Schulen sind unheimlich empowernd. Schulsprecher, die an Konferenzen teilnehmen, der Klassenrat, in dem Schüler und Schülerinnen Wünsche äußern, Sorgen äußern, Kritik äußern können und dürfen, indem sie aber auch in diesem Klassenrat irgendwie abwechselnde Rollen haben, mal Protokollanten sind, dann sind sie wieder Moderatoren, manchmal sind sie auch einfach stille Teilnehmende. Es gibt aber auch etablierte Freiräume wie bestimmte Unterrichtsphasen bzw. Stunden. Ich persönlich denke dann auch an Kleinigkeiten. Also ich habe auch Pflanzen quasi eingeführt, beziehungsweise eine Pflanze, und die Schüler und Schülerinnen sind dafür verantwortlich. Und das ist ja irgendwie, es ist jetzt nicht eine Fake-Puppe oder sowas, wie man irgendwie so in diesem USA-Film sieht. Es ist schon etwas Natürliches und man sieht diese Pflanze sofort wachsen, also in ein, zwei Wochen. Und wenn man das auch mal vergisst, irgendwie sich darum zu kümmern, dann sieht man den Effekt auch, aber es überlebt auch öfters. Zeigt eben auch auf eine sehr, sehr bildliche Art und Weise, wie Empowerment funktionieren kann. Es kommt auch gut bei den Schülern an. Mhm.
Sind das denn auch Strukturen, die irgendwie im Lehrplan stehen oder die vom Bildungssystem auch irgendwie vorgegeben werden, weil du erzählst das jetzt so. Ich finde, das sind natürlich zwei super Ideen, zum Beispiel eine Pflanze, um die kann man sich gemeinsam kümmern, oder ja, demokratische Abstimmung. Aber das würde mich interessieren, liegt das dann auch immer im Sinne der KlassenlehrerInnen, ob sie das machen, oder wird sowas auch wirklich gefördert und gewünscht, auch von Schulleitungen und so weiter?
Ich glaube, die Schulleitungen sind auch dermaßen überfordert und es gibt so viele Menschen, die mit so vielen Wünschen und Zielen auf sie zukommen. Da muss man sich selbst eher durchsetzen als Lehrkraft. Also das entweder selbst umsetzen oder das an der Schule etablieren. Also vorschlagen, dass das immer so gehandhabt wird, dass die finanziellen auch Aspekte dazu gegeben sind. Man kann natürlich immer eben ein Rahmenlehrplan, eine Leitlinie oder eben diese Erziehungsaufträge, die kann man auch immer als stärkendes Argument dabei haben, wenn das nötig ist. Kommt immer auch auf das Verhältnis an. Wie steht man zur Fachbereichsleitung? Wie sind die Gespräche mit der Schulleitung? Manchmal ist es vielleicht für die Schulleitung intuitiv total einleuchtend, dass man das so macht, wie man es macht. Und manchmal braucht es auch etwas Überzeugungsarbeit. Natürlich kostet das dann wieder auch Kraft und Zeit. Ja. Ne? Und dann denkt man sich, ja gut, dann zahle ich jetzt diese Pflanze aus meiner eigenen Tasche, als dass ich mich da irgendwie Diskussion einlasse und Kassenbelege vorbeibringe und drei Formulare ausfülle und die dann zur Verwaltung geschickt werden. Und dann fehlt wieder eine Seite und da die Unterschrift und dort der Stempel. Genau.
Da scheitert es dann wieder an der deutschen Bürokratie.
Ja.
Ja, okay, also da müsste man auf jeden Fall irgendwie nochmal rangehen. Gibt es aus deiner Sicht noch mehr Stellen, wo es irgendwie Verbesserungspotenzial gibt, Richtung irgendwie Empowerment-Strukturen, dass man da noch mehr aufbaut? Wie müsste eine Schule gestaltet sein dafür?
Ich würde da bei den Soft Facts, kann gar nicht so sagen, bam, 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 stichwortartig das und das und das. Die Einstellung zu den Schülern zum Beispiel, ja, daran muss ich denken, die ist oft abhängig von der Herkunft, von der ethnischen, sozialen, und es ist auch unbewusst. Also am Gymnasium, wo viel mehr tendenziell weiße Kinder und Kinder aus der Mittelschicht sind, da werden Talente gefördert. Das sind bestimmte Vibes, die spürt man immer wieder im Unterricht. Auch in den Schulen an der ISS, also an integrierten Sekundarschulen oder an Hauptschulen, oder Realschulen, sind SchülerInnen of Color und aus der Unterschicht oder aus der Arbeiterschicht tendenziell. Dort geht es häufig darum, ihnen das richtige Benehmen, die Pflichten ihnen beizubringen. Zivilisierungsprozess, wenn ich das überspitzt sagen darf. Man denke da auch nur an die Geschichte des Faches Ethik in Berlin. Das ist ja auch nach einem, wenn ich mich recht erinnere, nach einem sogenannten Ehrenmord passiert, dass dann dieses Fach eingeführt wurde. In Büchern sollten aber auch zum Beispiel marginalisierte Figuren vorkommen. Das passiert mittlerweile auch mehr. Aber sind es dann auch Helden? oder ne, ob ich als Reinigungskraft vorkomme oder eben als Nährkraft vorkomme, das ist wichtig. Dann die hohen Ansprüche, die damit einhergehen. Also verletzliche Helden möchte ich in Büchern sehen. Ich möchte internationalen Geschichtsunterricht haben. Geografieunterricht, in dem der Unterricht zwischen Nation und ethnischer Minderheit angesprochen wird. Es gibt ja Schüler, die ethnischen Minderheiten angehören und das wird ganz viel nicht verstanden. Der Einbezug von Erstsprache. Ich denke da an Ingrid Gogolins Buch Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Und in unserer Multigesellschaft ist einfach so viel Mono. Man muss da kein netter Mensch sein. Man kann auch ein Homo economicus sein und hat die Möglichkeit zu erkennen, wie schädlich eigentlich diese Einstellungen und diese Defizite sind, wie viel Potenzial da verloren geht. Und das ist ja unsere Zukunft. Wir wollen doch, dass die Erfolg haben. Sonst fährt das alles auf uns zurück und wir müssen es auffangen.
Wenn wir jetzt mal von den Defiziten dann dahin gehen, wo wir vielleicht sein wollen, wo wir ankommen möchten, was ist denn deine Meinung? Wie könnte man denn einige davon vielleicht ja ins Positive umkehren und eben dran arbeiten, um dann im Endeffekt Strukturen mehr zu schaffen, die empowern?
Also Schule, an Schule arbeitet ja, oder an Schule sind viele Menschen beteiligt, das Schulpersonal ist beteiligt, die Schüler sind beteiligt und die Erziehungsberechtigten sind beteiligt. Und da bräuchte es, finde ich, eine Art Schulterschluss. Ja, also das ist nicht nur eine Sache zwischen Schüler und Lehrer, da sind auch Sozialpädagogen dabei, Sozialarbeiter dabei. Und ich frage mich beispielsweise, warum jegliche Informationen, die schriftlich auf der Homepage sind oder die in Elternbriefen vorkommen, warum es die nicht in einfacher Sprache und in leichter Sprache gibt und in andere Sprachen übersetzt gibt. Das ist eine Kleinigkeit. Das ist gar nicht mal so direkt mit Empowerment verbunden, würde man meinen. Aber dort werden Informationen verbreitet und diese Informationen, Einladungen zu Konferenzen, zu Elternabenden, die sind halt eben wichtig. Also theoretisch, ja, sind wir offen gegenüber Partizipation. Partizipation ist Empowerment. Aber die Vermittlung, die Kommunikation stimmt nicht. Und wie in jeder guten Beziehung braucht es eine gute Kommunikation.
Ist ja auch so ein bisschen Gatekeeping. Also ich meine, Informationen sollten gerade dafür da sein, dass sie jeder versteht. Jetzt, ob das in einfacher Sprache ist oder ob man vielleicht auch einfach mal auf so bürokratische Sprache verzichtet, so unabhängig davon, wer es liest, so dass es wirklich eine niedrige Schwelle ist für alle, die es lesen, damit es alle verstehen und alle darauf reagieren können.
Ich meine, das ist auch, ich glaube, da gibt es auch keine bösen Intentionen. Manche Menschen können auch nur noch bildungssprachlich reden. Das ist ja auch eine Herausforderung, in Alltagssprache oder in einfacher und leichter Sprache zu formulieren. Deswegen bräuchte es vielleicht wirklich Instanzen, die das Art übersetzen, einfach und leichte Sprache. Was aber auch vielleicht nochmal zeigt, wie weit entfernt Schulpersonal teilweise von den Schülern und ihren Elternschaften sind. Und wie du eben sagst, dadurch eine Art Gatekeeping oder gläserne Grenzen, Decken entstehen.
Abgesehen von Sprache, fällt dir sonst noch irgendwas ein?
Ich würde sagen, Ressourcen. Es klingt banal, aber Zeit- und Personalmangel. Kaum Empowerment für Lehrkräfte, noch weniger von angehenden Lehrkräften. Also wenn man sich das Referendariat anschaut, da wird der Wille gebrochen. Und das kann ja dann reproduziert werden. Wer kein Empowerment erfährt, kann zwar immer noch empowern, aber es ist halt viel mühsamer. Es gibt ja nicht nur Empowerment als Ziel auf der anderen Seite. Es gibt dann noch Kompetenzen, die gefördert sollen. Es gibt Messungen, die stattfinden, in Form von Klassenarbeiten, Abschlussarbeiten und so weiter. Also Vorgaben von oben, Limitierung von oben, einen enorm langsamen Fortschritt bei Denkanstößen. Wie gesagt, Antragstellungen mit 1000 Formularen, die sich wirklich jedes Jahr ändern und die man nie finden kann. Und Fehlerkultur, also sie muss sich grundsätzlich in diesem Land ändern, finde ich. Aber in Schule besonders. Also damit stehen wir eigentlich so vielen talentierten und engagierten LehrerInnen und SchülerInnen im Weg. Und die wollen doch immer irgendwie jetzt Elite und Exzellenz und sowas alles. Schule ist doch ein toller Raum, um dem zu begegnen, damit sich das entfaltet.
Du hast eben, Nadira, gesagt, Ressourcen, das ist so das, wo es einfach fehlt. Und wir wollen jetzt nochmal ein bisschen schauen auf die Ressourcen, die eigentlich die Lehrkräfte überhaupt mitbringen, um Empowerment vielleicht auch überhaupt leisten zu können oder irgendwie beim Empowerment zu helfen. Welche Ressourcen haben denn Lehrkräfte überhaupt? Also einmal natürlich geht es um emotionale Ressourcen, aber man braucht ja auch die Zeit und die Energie. Ich meine, du bist Lehrerin, du kannst das ja einschätzen. Wie sieht das da aus?
Ja, also man bekommt erstmal sehr schnell sehr ehrliches Feedback von den SchülerInnen und das heißt auch positive Rückmeldung. Dann nimmt man sich auch die Zeit, dann hat man auch die Energie. Mhm. Aber ich kann versprechen, früher oder später, egal wie engagiert und hochmütig und resilient man ist, man stößt an die Grenzen, dann hat man ein schlechtes Gewissen, ist enttäuscht von sich selbst. Wenn man sich selbst nicht so gut einschätzen kann, genau wie die SchülerInnen quasi. Also da merkt man auch, man ist vielleicht auch einfach nur Mensch. Und es ist da auch ganz ehrlich gesagt nicht weiter verwunderlich, dass so viele Lehrkräfte ja ein Burnout haben. Und eben dadurch dieser Personalmangel entsteht, den ich schon erwähnt habe. Ich glaube, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, ja ganz pragmatisch, dann wäre das eine Art Assistenz, also so Zwischeninstanzen. Es gibt in der Schule klare Hierarchien, ne? Es gibt das Sekretariat, wo vielleicht 1 bis 2 Leute irgendwie für 80, 90 Lehrkräfte zuständig sind und dann noch für die Schulleitung und dann noch für das Anliegen von SchülerInnen.
Das ist ein bisschen wie in den Klassen, die auch zu groß sind.
Ja. Und für all das Kopieren, für die Hofaufsichten, ja, so eine Hofaufsicht. Weiß ich nicht. Also man muss ja irgendwie auch mal eine Pause haben. Es gibt ja, glaube ich, die Lehrerblase, sagt man. Also das, weil LehrerInnen teilweise von der 1. bis zur 7. Stunde ja nicht auf die Toilette gehen können, weil sie keine Pausen haben, weil sie in diesen Pausen mit Kollegen Absprachen halten müssen, weil sie in diesen Pausen eben diese Aufsichten haben, weil sie Anträge schreiben müssen. Das können sie natürlich alles nach dem Unterricht machen, aber da ist vielleicht dann nochmal die Konferenz. Und wenn man zum Beispiel Ärzte anschaut, die sind auch sehr überlastet, gar keine Frage. Aber da gibt es doch auch Krankenschwestern. Ich glaube, es gibt viel mehr Krankenschwestern als in der Schule zum Beispiel. Sekretariat, also Personal wäre da irgendwie wichtig. Und es gibt auch Krankenhäuser, wo ÄrztInnen einfach anrufen können und Dolmetscher, Übersetzer kommen, weil es große Krankenhäuser sind und sie ihre eigenen Angestellten Dolmetscher und Übersetzer haben. Auch sowas könnte in Großstädten zumindest, ja, in so einer Großstadt wie Berlin, könnte das auch verfügbar sein. Für die Zusammenarbeit mit den Eltern natürlich, ne? Also auch mit Schülern vielleicht, die in der Willkommensklasse sind, die in der Regelklasse sind.
Wenn wir jetzt in die Klassen schauen und zurückkommen auf so diese demokratischen Strukturen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass die quasi für Empowerment sorgen. Welche Ressourcen würdest du oder hättest du dir vielleicht auch gewünscht oder würdest du dir auch aktuell wünschen von der Schule, um das dann besser hinzukriegen? Also bräuchte es da quasi auch eine Unterstützung, um selber dann nicht in die Gefahr eines Burnouts zu kommen? Oder ist es dann im Endeffekt plump auch einfach Geld und Materialien?
Geld bedeutet ja eben auch mehr Personal, ne? Das ist ja auch nochmal die Sache. Und mehr Personal bedeutet auch vielleicht mehr Unterrichtsstunden. Wenn die Schüler vielleicht mehr Unterrichtsstunden haben, dann entwickeln sie sich schneller und dann haben sie eine ganz andere Wirksamkeit. Aber auch eine Wertschätzung, eine ehrliche Wertschätzung, würde ich sagen. Und damit meine ich nicht so ein auf die Schulter klopfen. Sie haben also das alles irgendwie ganz toll gemacht und nächstes Jahr wird es genauso beschissen sein und machen Sie weiter so, halten Sie durch. Sondern dass wirklich sich engagiert dafür eingesetzt wird, dass die Sachen besser laufen. Das ist teilweise vielleicht auch nicht super transparent, weil auch eine Schulleitung nicht die höchste Instanz ist. Ne? Es gibt auch die Schulaufsicht.
Ja.
Aber ja.
Also vielleicht auch einfach ein Bewusstsein dafür, was passiert. Und ich glaube, so ein Lob oder so, wie du gerade schon sagst, oder eine Kommunikation darüber, die geht schon einen weiten Weg. Und da muss man dann nicht mal Geld für einsetzen, würdest du das auch sagen?
Ja.
Dass man Unterstützung hat, auch rein geistig von Schulleitung, von Bildungssystem, von Ministerien.
Natürlich, dass der Rücken quasi gedeckt wird, dass man sagt, das ist gut, wir sind total happy, dass es dich gibt und dass du das gerade hier versuchst, so umzusetzen.
Nadira, du hast ja selbst auch eine Migrationsgeschichte und betreust SchülerInnen mit Flucht- oder Migrationserfahrungen. Wie ist das für dich? Wie empathisch kannst du dich da überhaupt manchmal zeigen? Und kannst du da vielleicht auch so ein bisschen ja auch Tipps geben? Wo zieht man da so die Grenze, dass man vielleicht gleichzeitig empathisch ist und irgendwie sich trotzdem auch selbst schützt? Und welche Verantwortung hat man da auch irgendwie als Lehrkraft?
als Lehrkraft mit Migrationsgeschichte hat man erstmal großes Potenzial, sich irgendwie positiv zu entwickeln, beziehungsweise zur positiven Entwicklung der Schule beizutragen. Man hat nämlich einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung. So kann man das sich selbst empowernd quasi formulieren. Mhm, ja. Es kann aber auch genau deswegen regelrecht überwältigend sein, weswegen manche vermutlich auch aus Schutz abblocken, zumal man gerade als rassifizierte Lehrkraft als nicht neutral betrachtet wird oder als weniger kompetent oder ne, also so sippenhaft schafft. Und das gilt ja auch für Lehrkräfte leider mit rassifiziertem Hintergrund. Da kann das durchaus vorkommen, dass man dann aus Solidarität, Nähe, geschweige denn Empowerment von Schüler und SchülerInnen mit dem gleichen Hintergrund absolut meidet. Das heißt, das Othering von Lehrkräften of Color müsste erst einmal aufhören, damit sie sich völlig entfalten können. Dieses Potenzial, was sie in sich tragen. Lehrendenzimmer müssen für Lehrkräfte quasi barrierefrei sein, so wie Klassenzimmer für Schüler und Schülerinnen. Es heißt heutzutage ja, wir brauchen Lehrerinnen mit Migrationshintergrund und Co. Aber ich denke mir, okay, danke für die Einladung. Aber es ist eine Art, wie wenn ich im Rollstuhl sitze und es gibt keinen Fahrstuhl und ich soll irgendwie Treppen hochschaffen.
Ja.
Das ist theoretisch ganz nett, aber in der Praxis halt überhaupt nicht mitgedacht. Und was Grenzen anbelangt, da bin ich halt natürlich überhaupt nicht gut drin. Aber es ist auch ein Lernprozess. Meine Schüler und Schülerinnen schreiben mir vielleicht auch mal in den Ferien, ja. Die schreiben auch mal gegen Mitternacht und so auf WhatsApp. Ja. Ich war eine Zeit lang 24/7 irgendwie für die verfügbar und da dachte ich mir, nee, das ist eine Art eher Abhängigkeit und Bequemlichkeit. Das ist kein Empowerment, wenn ich ihnen antworte, wann die Schule denn beginnt, obwohl ich ihnen das schon viermal im Unterricht vorher gesagt habe. Wo ich aber mich definitiv noch als Verantwortliche sehe, ist natürlich, dass in dieser Übergangsphase, die erwähnt wurde, da frage ich sowohl Schüler als auch Lehrkräfte der neuen Klasse, wie es läuft. Oder man schreibt ihnen am ersten Schultag den ehemaligen Schüler und Schülerinnen. Man denkt an sie, wünscht ihnen einen schönen Start. Das können aber auch Leute ohne Migrationsgeschichte machen, also Lehrkräfte. Lehrkräfte können vielleicht hier und da mal erläutern, vielleicht auch das Verhalten von SchülerInnen dekodieren, was von Lehrern ohne Migrationshintergrund anders wahrgenommen wird. Dafür muss es aber auch eine Diskursmacht geben. Also erst wenn die Diskursmacht auf Augenhöhe ist, wenn man diesen Lehrern vertraut, dass sie Expertise haben, dann können sie sich entfalten.
Wenn man jetzt mal so von deinen eigenen Erfahrungen absieht und du hast ja jetzt gerade schon gesagt, vielleicht machst du da auch manchmal ein bisschen zu viel und ziehst dich da nicht genug raus, lässt dir nachts auf WhatsApp schreiben. Was würdest du so sagen, wenn du jetzt mit anderen Lehrkräften sprichst, wie weit geht da die Verantwortung oder muss das wirklich jeder selber entscheiden?
Das ist auch eine schwierige Frage, weil im Unterricht ist die Verantwortung da, aber außerhalb des Unterrichts, ja, das, was aber außerhalb des Unterrichts passiert, beeinflusst auch den Unterricht. Also es gibt ja als Lehrkraft 26 Stunden, teilweise glaube ich an manchen Bundesländern ein bisschen weniger, ein bisschen mehr an Unterrichtsstunden. Und das ist aber nicht die gesamte Arbeitszeit. Klar, das ist ja auch drumherum. So, und dementsprechend ist halt dann auch die Frage bei der Verantwortung genauso. Die Verantwortung kann ins Unendliche gehen, wenn man sagen möchte, ganz idealistisch, ich möchte, dass dieser Schüler Erfolg hat. Und wenn man weiß, okay, wenn ich das nicht mache, dann wird das niemand anders machen oder machen können. Und das wird zum Misserfolg vom Schüler führen. Und das möchte man ja irgendwie nicht. Das ist doch total schade, wenn eben an einem klitzekleinen Punkt, aber es ist halt, es gibt ja, ne, also Eltern haben 1, 2, 3, 4, 5 Kinder, aber als Lehrkraft hat man halt viel mehr Kinder. Mhm. Und es ist mir klar, dass Eltern natürlich nochmal einen anderen emotionalen Bezug haben, aber als Lehrkraft verbringt man auch viel Zeit mit diesen Kindern.
Ja, definitiv. Du hast eben schon gesagt, du denkst dir dann so kleine Sachen aus, wie irgendwie eine Pflanze mit in den Unterricht bringen und die dann gemeinsam großziehen. Hast du vielleicht sonst noch irgendwie Tipps für die Unterrichtsgestaltung, wie man das Thema Empowerment auch in die pädagogische Arbeit so mit integrieren kann als Lehrkraft?
Also ich würde sagen, da Tipps würde ich gar nicht mehr so geben. Ich würde aber ein paar Gedanken dazu äußern wollen, wie ich das handhabe. Und da können Zuhörende immer noch entscheiden und sich inspirieren lassen. Zum einen müssen wir zwischen langfristiger und kurzfristiger Planung unterscheiden. Und wir müssen auf die oder wir sollten, es wäre wünschenswert, wenn wir auf die Wünsche und Fragen der SchülerInnen eingehen und darauf reagieren. Auch das ist Teil des Empowerments, als Schülerschaft gehört zu werden. Beispielsweise ist Weihnachten, vermutlich an jeder Schule, in jedem Bundesland total präsent in Schulen. Daher könnte man ja auch mal zum Beispiel in verschiedenen Sprachen wünschen zum Ramadanfest und Wortschatz zu diesem Thema sich erarbeiten.
Mhm.
Ja. Und da können auch gleich die anderen LehrerInnen mitlernen, wenn irgendwie Plakate mit den Glückwünschen im Klassenraum hängen. Und allein schon diese Sichtbarkeit neben diesem Tannenbaum, eben mal ein gesegnetes Ramadanfest gewünscht zu bekommen, das empowert. Und wenn das passiert, dann sind die Schüler auch in der Lage, andere zu empowern. Und ich habe beispielsweise auch einen interreligiösen Kalender, der im Klassenzimmer hängt. Und der wird dann natürlich auch ganz anders betrachtet, weil da ja eben alle anderen Feste sind. Also Empowerment bedeutet auch, sobald man empowert, auch eigentlich noch einen Schritt weiter zu denken und zu überlegen, wie kann diese Person, die empowert wird, sich so definieren, dass sie dann eine andere Person weiter empowert.
Du bist ja auf dem Thema jetzt natürlich sehr erfahren, auch wie du gerade schon angesprochen hast, durch persönliche Erfahrungen. Wie sensibilisieren wir denn LehrerInnen, die jetzt keine Rassismuserfahrung haben, die keinen Flucht- oder Migrationshintergrund haben? So, wie können die am besten in dieses Thema eintauchen und dann das auch irgendwie auf den Unterricht, den sie selber machen, ausweiten?
Sie haben genauso viel Potenzial. Sie müssen nur, also ihnen fehlt es natürlich an der Praxis im Sinne von, sie sind nie Betroffene von Rassismus. Oder häufig nicht. Aber es gibt ja auch andere Formen von Diskriminierung und da kann ja auch eine Art Transfer stattfinden. Gleichzeitig würde ich sagen, dass Zuhören ein ganz wichtiger Faktor ist, wirklich auf Augenhöhe zuhören. Also diese Diskursethik nach Habermas, die sollte vorhanden sein und die geht uns ein bisschen verloren als Lehrkraft, weil man als Lehrkraft sehr oft diese Position von der lehrenden Person hat. Und das ist weniger demokratisch. Daher würde ich sagen, dass eben diese Aspekte vor allem eine Rolle spielen. Und wir brauchen auch Verbündete, also Lehrkräfte mit Migrationshintergrund, die empowern, brauchen als Kollegen Lehrkräfte ohne Migrationshintergrund, die auch mit empowern.
Also auch mehr Austausch im Lehrendenzimmer zum Beispiel würde helfen.
Ja, kollegialer Austausch. Klar, im Lehrendenzimmer, ich glaube, da passiert ganz, ganz viel an Austausch. Aber auch nochmal wirklich sich vielleicht auch teilweise in Ruhe hinsetzen, ne? Also als Klassenleitung und nochmal wirklich sich Zeit nehmen für diese Gespräche. Und natürlich auch die Verantwortung, also sich selbst als politisches Wesen zu betrachten, Verantwortung zu übernehmen, das ist ja auch ein hohes Gut. Das ist auch toll, dass man das überhaupt darf, ein politisches Wesen zu sein. Ne? Das ist Demokratie, gelebte Demokratie. Das möchten wir, das ist anstrengend. Aber es ist toll, es lohnt sich.
Das sind schon mal viele Anregungen auf jeden Fall, die du uns hier mitgibst. Wir haben jetzt ganz viel über die Rolle der Lehrkräfte gesprochen und wollen vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen auf die Rolle der MitschülerInnen gucken, weil auch die können ja irgendwie eine Rolle spielen in Bezug auf Empowerment.
Tun sie auf jeden Fall immer.
Absolut. Also im deutschen Bildungssystem wird ja leider häufig von so Parallelsystemen gesprochen, wenn es um SchülerInnen mit Fluchtgeschichte geht. Wie lässt sich denn dieses Parallelsystem vielleicht auch so ein bisschen aufbrechen? Also auch dieses, was du eben beschrieben hast, es gibt die Willkommensklassen und es gibt die Regelklassen. Wie kann man vielleicht auch durch die Partizipation von MitschülerInnen aus den Regelklassen vielleicht auch irgendwie Empowerment erwirken? Hast du da Ideen?
Also Parallelsysteme werden nicht aufgelöst, indem die eine meist marginalisierte Gruppe sich in den Strang der Privilegierten integriert oder sich einordnet, unterordnet. Es muss eine Verschmelzung geben, die das Gegenüber als gruppenzugehörig wahrnimmt, aber auch als Individuum. Also geflüchtete Menschen sind halt nicht nur permanent geflüchtete Menschen, das sind auch Individuen. Und Schülerinnen der Regelklasse könnten beispielsweise Schüler und Schülerinnen der Willkommensklasse als eine Art Paten dienen, ja, oder Mentoring-Programm. Sie könnten beim Spracherwerb unterstützen, dabei könnten sie von dieser Rolle ausgehend dazulernen und zugleich könnten sie auch sicherlich von jenen mit Fluchtgeschichte lernen, beispielsweise die Sprache, die diese sprechen, die Bedingungen, unter denen diese Menschen in diesem Land leben, welche Rechte und Pflichten sie haben. Also sie selbst lernen dann was über diese Gesellschaft aus einer anderen Perspektive kennen, aus einer anderen Sprache. Und das müsste stattfinden.
Wie kann man das denn als Lehrkraft nochmal so ein bisschen unterstützen? Ich meine, es ist ja mit Kindern nicht immer gleich gegeben, dass die super offen, empathisch sind gegenüber Dingen, die sie nicht kennen, je nachdem auch, wie bei denen die Familien aussieht. Also wie kann man als Lehrkraft da unterstützen, damit zum Beispiel jetzt auch deutsche SchülerInnen dann diejenigen mit Flucht- und oder Migrationsgeschichte empowern können?
Immer vorleben. Vorleben ist immer das Wichtigste, finde ich. Wissen vermitteln, wirklich ganz viel Wissen statt du sollst Botschaften. Also niemand reagiert gut auf du sollst Botschaften. Wer möchte schon, also die ganze Zeit mit Sorgen, das ist so negativ konnotiert, aber den Schülern auch zu erklären, was der Sinn dahinter ist, welche Freiheiten man da hat, welches Potenzial das hat. Also die Einstellung eigentlich der Lehrkraft, die Argumentation der Lehrkraft, das ist die Basis zu der ganzen Sache. Und ich glaube auch, würde ich sagen, eine Art, ich bin da vielleicht ein wenig zu streng, aber es ist eine Art Selbstverständlichkeit. Mhm. Also kein Tamtam, aber auch keine Unsichtbarkeit, sondern ja, es ist da und wir reden jetzt darüber und wir achten auch darauf, wie wir darüber reden, weil wir wollen uns nicht verletzen, mhm. Wir wollen irgendwie nicht komisch auf andere wirken, weil das möchten wir ja selber nicht.
Ja. Dieses Zusammenspiel irgendwie von ja, SchülerInnen mit oder ohne Flucht- und Migrationsgeschichte, das kann ja auch nicht nur in der Schule stattfinden, sondern vielleicht auch außerhalb. Siehst du da auch irgendwie Chancen? Also, dass man irgendwie Partizipationsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und Migrationsgeschichte findet, die nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb stattfinden?
Ja, ich denke dann natürlich gleich an politische Gruppierungen, an Parteien, aber irgendwie scheint mir das auch ein wenig künstlich zu sein, wenn man nicht mal weiß, ob man wählen darf, sich irgendwie parteilich engagiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das möglich ist.
Ja.
Es kann aber auch motivierend sein, ne? Dass man sich dann eben in diesen Gruppierungen, diesen politischen Gruppierungen genau für die eigene Gruppe einsetzt und dass man eben wählen darf. Dann gibt es aber auch den Sport. Ne? Sport ist, glaube ich, ein Klassiker. Fußball ist ein Klassiker, der sich häufig total positiv auf die Schüler auswirkt. Teamgeist, Körpergefühl, Spracherwerb. Es gibt Ferienschulen, die sind auch total sinnvoll, vor allem wenn man bedenkt, dass häufig Eltern nicht finanzielle Mittel haben, um mit den Schülern in der Freizeit etwas zu unternehmen. Es sollte auf jeden Fall mit dem persönlichen Interesse der Schüler im Zusammenhang stehen, damit es sich organisch anfühlt. Alles andere, ja, was so künstlich ist, da entwickelt sich das Potenzial viel langsamer. Es sollte individueller und ehrlicher stattfinden.
Schule ist ja auch gar nicht immer so ein positiv konnotierter Raum, ne? Muss man natürlich auch sagen. Vereine hingegen, wo man freiwillig hingeht, wo man sich in seiner Freizeit engagiert, die haben da vielleicht einfach nochmal ein größeres Veränderungspotenzial, als wir sitzen im Klassenraum und unsere Lehrerin erklärt uns jetzt, wie das läuft, sondern ne, einfach, wie du schon sagst, so ein organisches Lernen. Nadire, ich gebe dir jetzt quasi einen Zauberstab in die Hand und sage, du darfst jetzt dir wünschen, dass wir sehr schnell eine Sache am Bildungswesen ändern in Bezug auf Empowerment. Was wäre der erste Ansatz, der erste Wunsch, den du äußern würdest?
Alles, was Ressourcenmangel reduziert, würde ich sagen. Also wenn ich gestresst bin ich ein Mangelwesen. Und wenn ich ein Mangelwesen bin, dann kann ich nicht empathisch sein. Und dann kann ich eben auch nicht empowern. Manchmal denke ich dann aber auch wieder, eigentlich braucht es eine richtige Revolution, es braucht einen richtigen Umbruch oder totalen Zusammenbruch des Systems, damit Bildung zeitgemäß wird. Also die Welt ist irgendwie weiter.
Mhm.
Wir kommen jetzt leider schon langsam zum Ende. Wir würden dich aber gerne noch fragen, Nadire, hast du vielleicht noch Sachen, die du Lehrkräften, die sich mit diesen Thematiken, Empowerment von Schülerinnen und Schülern mit Flucht- oder Migrationshintergrund, mit diesen Thematiken auseinandersetzen möchten, kannst du da noch was mitgeben? Gerne eine kurze Antwort.
Ich danke Ihnen. Sie sind nicht allein, wir sind nicht allein, du bist nicht allein. Lasst uns weiter dazu lernen.
Irgendwelche konkreten Weiterbildungsmöglichkeiten, abgesehen von natürlich diesem Podcast, Fenster auf, andere Angebote, andere Studien, Bücher, Podcasts, irgend sowas?
Oh ja, da gibt es mittlerweile echt super viel dazu. Also was ich alles über Social Media entdeckt habe, ich denke nur an diesen tollen Podcast mit zwei Lehrerinnen aus Köln. Kleine Pause nennt sich der. Ich denke an Halbe Kartoffel, Bücher wie Generation Haram von Melissa Erkut oder Löwen von Afghanistan von Waslat Hasrat Nazimi. Ich denke an ADAS, Antidiskriminierung an Schulen. Das ist eine super tolle Organisation. Es gibt Statistiken, es gibt Studien, die dürfen nicht vergessen. WissenschaftlerInnen wie Ingie Didim aus Wien oder Inga Petersen aus Kiel, zwei tolle Professoren, deren Arbeit ich total liebe und bewundere. Ebenso Ali Danmes, den ich über Social Media kennengelernt habe, ein Logopäde, von dem ich dank Social Media super viel dazulernen kann und mit dem ich mich auch immer wieder austausche. Und kürzlich habe ich auch den Verein Flucht erfahren, Vielfalt erfahren kennengelernt. Und die kommen zum Beispiel mit Material an Schulen in Berlin und mit Menschen, die auch eine Fluchterfahrung haben und thematisieren das Ganze. Ich finde, das ist irgendwie super, wenn man Theorie und Praxis hat. Das ist ja die beste Form von Erkenntnisgewinn.
Oder vielleicht dein Buch. Ein Spiegel für mein Gegenüber, ne, wenn man es quasi nicht als pädagogisches Lernmaterial, sondern so ein bisschen nebenbei dann auch noch als Roman lesen würde, hilft vielleicht auch.
Genau, also wer interessiert ist, Ein Spiegel für mein Gegenüber von Nadire Biskin ist das Buch. Und Nadire war heute bei uns. Vielen Dank, dass du uns so viel über das Thema Empowerment erzählt hast. Wir haben ganz viel mitgenommen. Danke dir, Nadire.
Es war sehr schön, vielen Dank.
Und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge.
Dann wieder mit euch. Tschüss.
Tschüss.
So, jetzt können wir das Fenster für heute wieder schließen und freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Fenster auf, frische Gedanken in die Schule. Bewertet unseren Podcast, abonniert ihn und teilt ihn mit Freunden und Bekannten und natürlich auch euren KollegInnen.
Mehr Informationen zu den Kiwi-Projekten findet ihr unter www.care.de/kiwi. Und bei Interesse an den Angeboten der Kiwi-Projekte könnt ihr euch einfach per Mail unter kiwi@care.de melden. Wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und Fragen zu unserem Podcast.
Die Kiwi und Kiwi Kids Projekte und dieser Podcast werden gefördert durch den Armefonds der Europäischen Union. Zudem werden die Projekte von der Deutsche Bank Stiftung und der RTL Stiftung Wir helfen Kindern unterstützt. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.